Schön, sind ihr heute Morgen da. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die eigentlich gar nichts zu tun hat mit dieser Predigt heute. Aber ich will sie gleich erzählen. Ist das okay? Ihr könnt ja euch gar nicht wirklich wehren, gell? Aber ja. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meiner Familie, die bei mir daheim am Esstisch passiert ist. Und zwar, Dunja und ich, meine Frau, wir haben 3 Kinder. Der Seraya, unser ältester Sohn, ist 6. Und Caitlin, sie ist 4. Und dann haben wir noch den Levian, der jetzt 1 ist. Und die 2 Grösseren gehen jetzt in den Kinski. Und wie das Eltern so machen, wie das Väter gerne machen mit ihren Söhnen, habe ich probiert, meinen Ältesten, den Seraya, ein bisschen zu ärgern. So ein bisschen zu zeugeln und schauen, was es so ein bisschen rauskommt, oder? Und dann geht es, oder? Ein Gesprächsthema ist dann häufig, hey, wie geht es im Kinski und was machst du im Kinski? Und dann ist es darum gegangen, in welche Spielecke, dass sie dann gerne spielen, oder? Dann habe ich ihm Seraya gesagt, Seraya, du spielst sicher am liebsten in Prinzessinnen-Ecken, oder? Gehst du immer gerne in Prinzessinnen-Ecken spielen im Kinski, oder? Dann sagt er dann, nein, sicher nicht, Prinzessinnen sind doof und ich habe gar nicht gerne Prinzessinnen, oder? Dann habe ich immer ein bisschen weitergezogen und gesagt, komm, Seraya, ich tu doch mal deiner Kinski-Lehrerin anrufen und sagen, dass du gerne willst im Kinski in Prinzessinnen-Ecke spielen. Dann hat Seraya gesagt, weisst Papa, ich finde Prinzessinnen eigentlich gar nicht gut, ich habe die gar nicht gern. Dann überlegt er eine Sekunde und sagt, außer Caitlin, die habe ich gern. So schön, gell? Und nachher Caitlin, einen kurzen Moment überlegt sie und sagt, ja, ich bin eine Prinzessin, weil mein Vater ist nämlich König. Mein Vater im Himmel, er ist König. Und darum bin ich eine Prinzessin. Dann schaut sie Dunja an und sagt, und du bist auch eine Prinzessin. Du bist ja auch eine Tochter vom König. Und dann schaut sie mich an und sagt, und du, überlegt sie eine Sekunde, du bist ein Prinz. Ich sage, genau so ist es. Ich bin ein Prinz und du bist eine Prinzessin oder ein Prinz. Und ich darf euch herzlich willkommen heißen in der königlichen Versammlung. Wir versammeln uns im Namen von unserem Vater, der König ist. Also herzlich willkommen, ihr Prinzen und Prinzessinnen. Schön, seid ihr heute Morgen mit mir da. Wir dürfen heute am Morgen über etwas nachdenken, was mir persönlich extrem nah am Herz ist. Wir haben nämlich in der Pastorensitzung haben wir darüber nachgedacht, haben wir wollen herausfinden, was ist es, über das wir im Moment sollten predigen sollten. Was brauchen wir als Kirche? Wo wollen wir unsere Gedanken und unsere Energie investieren? Und wir haben gefunden, wir möchten eigentlich mega gerne über die Kirche predigen. Also die Institution, wo Jesus gestartet hat und wo wir jetzt Teil sind, von dieser Institution, die Kirche. Um das geht es. Und wir haben die Themen aufgeteilt. Wir haben gefunden, wir predigen über die Wurzeln der Kirche. Woher kommt die Kirche eigentlich? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das letzte Woche Thema gewesen, gell? Sabrina hat gestartet mit dem Thema. Woher kommt die Kirche? Und ihr habt jetzt alle gerade gedacht, hoffentlich vorher, als ich gesagt habe, Jesus hat die Kirche gestartet. Hoffentlich habt ihr alle gefunden, Sabrina hat letzte Woche etwas anderes gesagt. Ja, genau, die Kirche ist schon viel früher gestartet worden, ist schon viel früher in den Gedanken von Gott existiert, hätte schon viel früher. Und Dani darf nächste Woche über die Gegenwart, also über wo wir jetzt gerade als Kirche dran sind, predigen. Und ich habe mit Abstand das beste Thema verwünscht von all diesen 3 Themen. Ich darf nämlich über die Zukunft der Kirche mit euch träumen. Ich darf euch erzählen, was die Zukunft von der Kirche bringt und was die Zukunft von der Kirche ist. Und hey, wie gut ist das, dass wir uns, wenn wir über die Zukunft von der Kirche nachdenken, dass wir uns berufen und bauen auf das Wort Gottes. Weißt du, Gott selber sagt, mein Wort bleibt bestehen. Wenn alles andere vergeht, verwelkt, verdorrt, zusammengeht, nicht mehr existiert, mein Wort wird Bestand halten. Und auf das wollen wir uns heute Morgen stützen, wenn wir in die Zukunft von der Kirche, wenn wir uns über das Gedanken machen. Jetzt gerade zum Anfang, um das klar zu machen, wenn wir über die Zukunft von der Kirche reden, dann geht es heute am Morgen nicht um eine Prognose. Also, ihr kennt das im Moment, gell? Wirtschaftsprognosen sind gerade ein extremes aktuelles Thema, gell? Hey, wo geht unsere Wirtschaft her? Und man tut da verschiedene Faktoren evaluieren und anschauen und Zahlen lesen und interpretieren und probiert dann aufgrund von all dem Wissen mit noch mehr Wissen zu kombinieren und dann einigermaßen zuverlässige Aussagen zu machen für die Zukunft. Das ist eine Prognose, oder? Wir kennen es von Wirtschaft etc. Um das geht es heute Morgen nicht. Wir machen nicht Prognosen. Wir reden auch nicht darum, es geht nicht darum, weil ein Kirchenbaumodell müssten wir eigentlich im Moment brauchen. Und wird es eigentlich aufwärts gehen mit der Kirche oder geht es abwärts mit der Kirche? Was bringt die Zukunft der Kirche? Es geht nicht darum, Prognosen heute Morgen zu machen, sondern, wie ich schon gesagt habe, wir wollen heute Morgen auf das schauen, was fix, was garantiert ist. Es geht nicht um Fakteninterpretationen, sondern es geht darum, zu hören und zu verstehen, was Jesus höchstpersönlich über die Zukunft von unserer Kirche sagt. Und das, glauben wir, ist ganz anders als eine Wirtschaftsprognose, die vielleicht zutrifft, vielleicht aber auch nicht. Nein, nein, über was wir heute Morgen reden, dürfen wir garantiert wissen, dass das wird passieren. Und in dem Sinn möchte ich mit uns zusammen jetzt gerade beten, dass der Heilige Geist ganz tief und intensiv mit uns reden, dass Jesus höchstpersönlich uns seine Braut, das Bild werden wir nachher noch genauer anschauen, näher bringen, nämlich seine Kirche. Für das möchten wir heute Morgen zusammen beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir da versammelt sein. Danke vielmals, dürfen wir heute Morgen wirklich dein Lieb sein, wenn wir zusammenkommen. Merci vielmals, machst du uns eins. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns dein Wort auftust, dass wir die unverfälschliche Wahrheit, die garantiert für die Zukunft, dass wir die heute Morgen dürfen verstehen. Du tust etwas tief in unsere Herzen drin, eine Hoffnung, die nichts mehr und niemand mehr rauben kann. Ich bitte dich, dass du jetzt heute Morgen aktiv und lebendig durch mich durch reden, Jesus. Du siehst, wie intensiv das Thema mir auf dem Herzen brennt. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du ein Feuer anfachst in jedem von uns für deine Kirche und für die Zukunft von dieser Kirche. Amen. Amen. Ich habe 4 Punkte für euch heute Morgen dabei. 4 Punkte, die wir miteinander anschauen wollen. Und das Erste, was wir machen wollen, ist in seinem Wort der Bibelstelle anschauen, wo einen wesentlichen Punkt macht, wenn es um die Zukunft der Kirche geht. Ihr habt den Vers vielleicht schon mal gelesen und wenn es dir so geht wie mir, hast du zuerst im ersten Moment etwas anderes als wichtig erachtet in diesem Vers. Wir schauen dann gerade miteinander an. Der Kontext ist folgender. Jesus ist schon eine Zeit lang mit seinen Jüngern unterwegs. Also da hat schon eine Beziehung und die sind schon miteinander für eine Zeit lang unterwegs. Und Jesus hat auch schon viel gelehrt, hat schon viel Wunder da und er ist bekannt im ganzen Land und über die Grenzen vom Land darüber aus, für was er im Moment am Machen ist. Verstehst du, das ist so ein bisschen wie, jeder redet im Moment über Corona. Zu dieser Zeit hat jeder über den Jesus geredet, was da gerade so aktuell passiert ist. Also er ist wirklich so der Headliner gewesen von den News. Jeder hat über Jesus geredet. Und Jesus hockt eines Tages mit seinen Jüngern zusammen und fragt, liebe Jünger, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Also was schreibt im Moment gerade so 20 Minuten über mich? Oder was läuft gerade so, was denken die Leute und was sagen sie, wer ich bin? Und die Jünger bringen dann, was die Leute im Moment so denken über ihn, bringen sie ihm das, bringen sie zusammen und sagen, ja, es gibt Leute, die sagen, du bist der auferstandene Elia, ein Prophet, der wieder zum Leben gekommen ist und wo jetzt da unter uns am Wirken ist. Andere sagen, du bist ein Irrlehrer. Es gibt Pharisäer zum Beispiel, die haben dort ihre Meinung schon gemacht gehabt. Du bist ein Irrlehrer, sagen die Leute. Und so diskutieren sie und sagen, ja, es gibt Leute, die sagen, du bist ein weiser Lehrer, es gibt Leute, die sagen, du bist einfach ein Prophet, wie Gott Propheten in der Vergangenheit geschickt hat. Bist du jetzt wieder so ein Prophet, der zum Volk soll reden? Und dann stellt er die folgende Frage seinen Jüngern und sagt, okay, nachdem wir jetzt das alles gehört haben, nachdem wir die News durchgegangen sind und die Schlagzeilen angeschaut haben, wer glaubt denn ihr, dass ich bin? Gute Frage, gell? Petrus, der immer zuvorderst hockt und immer zuerst antwortet bis zur Frage, sticht gerade in die Presse rein, schlägt gerade rein und sagt, du bist der Messias, der versprochene Heiland von Gott, der bist du. Macht das Statement. Und Jesus sagt, die Erkenntnis hast du nicht selber gewonnen. Das ist eine übernatürliche Erkenntnis. Die Erkenntnis hat dir Gott persönlich gegeben. Das hast du nicht aus dir daraus heraus verstanden, sondern Gott hat etwas in dir da, dass du das erkannt hast. Und jetzt kommen wir zu dem Bibelvers, den wir heute Morgen anschauen wollen. Nämlich, was Jesus an Petrus aufgrund von dieser Erkenntnis dann sagt. Und zwar können wir das nachlesen in Matthäus 16, Vers 18. Ich glaube, wir haben es auch auf dem Bildschirm parat für euch. Möchte ich es gerade vorlesen, was in Matthäus 16, Vers 18 steht. Sonst könnt ihr auch eure Bibeln jetzt gerade aufschlagen mit mir zusammen. Wer noch eine Bibel braucht, dort hinten in dem weißen Schäftli kann man sich auch eine Bibel holen und kann gerade selber mitlesen. Matthäus 16, Vers 18. Sie antwortet Jesus und Petrus. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich lese es gerade nochmal. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für eine Aussage, wo Jesus da über den Petrus ausspricht. Er sagt, du bist der Fels. Das bedeutet ja sein Name, gell? Petrus kommt von kleinen Fels. Und er sagt, ich werde meine Kirche bauen, auf dir aufbauen. Du wirst es sein, wo ich auswählen will, um die Zukunft der Kirche als erstes zu starten und zu bauen. Und man würde ja im ersten Moment denken, wow, was ist es, was Jesus da krasses sagt? Er erwählt den Petrus, zum Killen von der Zukunft bauen. Okay, eigentlich auch verständlich. Gell? Er war der Erste von den Jüngern, der gesagt hat, du bist der Messias. Und auf dieser Wahrheit, ja, auf dieser kann man Killen bauen. Gell? Aber weißt du, das eigentlich Faszinierende und das, was wir heute Morgen herausheben aus diesem Bibelvers, ist nicht, dass Jesus sagt, dass der Petrus der Fels ist, sondern was Faszinierende ist an dieser Bibelstelle ist, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich baue meine Kirche. Und keine Macht auf dieser Welt, nicht einmal die Kraft vom Totenreich, kann das je stoppen. Weil ich baue meine Kirche. Und das ist das Allererste, was wir mitnehmen heute Morgen. Wenn wir in die Zukunft von der Kirche drin denken, ist das Wichtigste, das Erste, das, was wir an erster Stelle stellen, ist, dass Jesus höchstpersönlich sagt, ich baue meine Kirche. Es gibt keine bessere Garantie für die Zukunft. Verstehst du? Es ist nicht so sicher, wie die Zukunft von der Kirche, nachdem der auferstandene Messias, der das Totenreich besiegt hat, höchstpersönlich sagt, und ich baue die Kirche. Das werde ich machen, das wird passieren. Da gibt es nichts, wo irgendjemand irgendwie etwas dagegen könnte tun. Ich baue meine Kirche. Und keine Kraft und keine Macht, nicht einmal das Totenreich, kann das aufhalten. Nichts wird stärker sein als die Kirche, die ich baue. Und liebe Kirche, heute Morgen ist das das, was ich möchte, dass wir alle ganz tief in uns innen erkennen und tief in uns innen wirken. Wenn wir an die Zukunft vom Kreuzpunkt denken, erstens, Jesus baut seine Kirche. Er ist der auferstandene Messias. Der, der seine Macht gezeigt hat, der den Tod besiegt hat, sagt in seinem Wort über die Zukunft von unserer lokalen Kirche, ich baue die Kirche. Und nichts wird das je aufhalten können. Verstehst du? Wenn du dir Sorgen machst um die Zukunft von deinem Geschäft, dann verstehe ich das. Aber eigentlich, da im Kreuzpunkt, nicht irgendwie mit einer blinden Sorglosigkeit, aber mit einem Wissen, dass Jesus höchstpersönlich gesagt hat, ich baue die Kirche, sollte uns ein gewisses Maß an Sicherheit und Ruhe geben, weil er baut seine Kirche. Ist das nicht mega cool? Ist das nicht etwas, was uns alle ruhiger lassen schlafen? Ist das nicht etwas, was uns alle auch Freude macht? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich darüber nachdenke, wow, Jesus baut seine Kirche da vor Ort, bin ich der Erste, der sagt, ich lasse mich Teil sein von dem, bitte Jesus. Hey, wenn du da deinen Namen drauf tust, weißt, ist nicht irgendetwas, was da auf dem Kreuzpunkt steht. Nein, es ist der Name Jesus. Der Name, der über allem steht. Er gibt seinen Namen als Garantie für uns. Dann bin ich der Erste, der sagt, Jesus, ich möchte Teil sein von dem. Egal, was kommt, egal, wie es aussieht, wie auch immer wird weitergehen in dieser Zukunft. Was noch kann passieren? Was der Coronavirus noch macht mit uns? Was die wirtschaftliche Zukunft bedeutet? Du sagst, ich baue die Kirche, dann bin ich dabei. Wenn du deinen Namen auf das Projekt tust, dann möchte ich Teil sein von dem. Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Jesus baut seine Kirche. Das ist die grösste Garantie für die Zukunft, die wir uns je könnten erwünschen oder erhoffen. Okay. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Was genau ist es denn, was Jesus für die Zukunft möchte, für die Kirche? Und da möchten wir den zweiten Punkt anschauen, wenn wir in die Zukunft denken. Die Kirche von Jesus soll wachsen. Das ist die Zukunft der Kirche. Wir sollen wachsen. Schauen wir mal Matthäus 13, Vers 31 bis 33, wenn wir miteinander anschauen. Jesus hat viel gelehrt über das Königreich Gottes. Und jetzt müssen wir, bevor wir den Bibelvers anschauen, kurz erklären, was dann das Himmelreich Gottes genau ist. Relativ kurz und prägnant gesagt, ist das Königreich Gottes ist dort, wo Jesus König ist. Klar, oder? Überall dort in unserer Welt, wo Jesus als König akzeptiert und gefeiert wird, dort ist das Himmelreich Gottes. Also, wenn wir in unseren Familien daheim unseren Nächsten lieben wie uns selber, ja, dann ist dort Königreich Gottes, weil Jesus ist König, das, was er sagt, seine Gesetze, seine Gebote gelten dort. Das hat dort Verbindlichkeit, dort ist Reich Gottes. Am Arbeitsplatz, wenn du gehst arbeiten, morgen am Morgen, wenn du wieder aufstehst und voller Freude in deine Bude gehst arbeiten und du sagst, und ich mache das zur Ehre von Gott, dann ist in deiner Bude, dort, wo du gerade bist am Arbeiten, ist König Reich Gottes. Überall dort, wo Jesus König ist, dort ist Reich Gottes. Und die Kirche ist der Ort, wo über das Königreich Gottes gelehrt wird, wo Menschen instruiert und gelehrt werden, wie genau, dass sie dann das Königreich Gottes bauen können. Also verstehst du, die Kirche ist das Instrument, das Gott erwählt hat, um sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Also es ist nicht genau das Gleiche, aber man kann fast sagen, es ist eigentlich fast das Gleiche. Die Kirche soll das Königreich Gottes bauen und ankündigen und lehren und dafür sorgen, dass es überall an unserem Arbeitsplatz, wo wir auch immer sind, in unseren Familien trainieren, dass das Reich Gottes kann wachsen. Und Jesus sagt Folgendes über das Königreich. In Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Das sind zwei ganz wichtige Bibelstellen, zwei ganz wichtige Gleichnis, wo Jesus macht über das Himmelreich, wo wir heute Morgen anschauen wollen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also die Kirche der Zukunft soll wachsen. Wie ein Senfkorn, das kleines Ding, das du in die Erde tust, dort Form annimmt und immer grösser und grösser und grösser und grösser wird, bis sogar fremde Vögel, das sind übrigens du und ich, gell, in dem Gleichnis, drin innen könnt go Nester bauen und Teil werden von dem neuen Himmelreich Gottes. Es ist wie ein bisschen Hefe. Ein bisschen Sauerteig, den du nimmst, das ist nicht viel. Alle, die ein bisschen backen daheim und auch mal ein Brot selber machen, die wissen das. Hey, die Menge von Hefe, die du in einen Teig reintust, ist verschwindend klein eigentlich. Und trotzdem ist die Hefe schlussendlich überall drin und durchsäuert das ganze Brot, auf das es wachsen und gross werden und aufgehen. Und genau das ist die Zukunft der Kirche. Jesus möchte, dass sein Reich wächst und gross wird. Okay, wie gross dann? Woher genau soll das wachsen? Bis wo? Erstens, das Reich Gottes soll alles durchdringen. Also, der Bassnagel, der Tenner, soll durchdrungen werden von dieser Wahrheit, von dem Reich Gottes. Das Rathaus in Wettigen soll durchdrungen werden, wie ein Teig. Ein kleines Ding, das irgendwo gestartet hat, soll alles durchdringen. Wenn ich mir das wirklich mal vorstelle, was das bedeutet, dann gibt es nichts anderes, als dass unsere Kirche soll dazu beitragen, dass Reich Gottes in unserer Region alles durchdringt und dass die Wahrheit, das Leben in allem drinnen ist. Ich möchte mit euch eine mega herausfordernde Bibelstelle teilen, wenn es um Kirchenbau geht. Sind ihr bereit für die Bibelstelle? Das ist nämlich im 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das ist ein Bibelvers, wo jedem Kirchenbauer, wo jeder Person, die Kirche gerne hat und die Kirche bauen will und investiert ist in dem, sollte Angst machen. Weil dort drinnen beschreibt nämlich Gott, was sein Herz ist, was Gott persönlich möchte. Muss mal lesen. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Also bis wohin soll das wachsen? Das Reich Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott persönlich will, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt. Okay, ein bisschen Mathematik heute Morgen. Sind ihr bereit für ein bisschen Mathematik? Wir haben in Wettigen 20'000 Einwohner. In Baden sind es nochmal 20'000 Einwohner. Es gibt mehr oder weniger 40'000 Einwohner. Wenn wirklich das Reich Gottes so soll wachsen, dass alles durchdrungen ist und dass das Herz Gottes in unserer Region wahr werden darf, dass die Zukunft von dieser Kirche, so wie Gott sie möchte, Realität wird, was bedeutet das für die 40'000 Menschen, die in Wettigen und in Baden leben? Okay, jeder Einzelne von denen soll erkennen, was die Wahrheit ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass es keinen Weg zum Vater gibt, außer Jesus. Okay, wir haben 5 Kirchen da so in der Region. Sind es mehr oder weniger? Vielleicht sind es auch mehr, sorry, wenn ich das jetzt gerade nicht ganz genau weiss. Aber ihr könnt ja selber die Mathe machen. Wenn wirklich 40'000 Menschen da in dieser Region zum Glauben kommen, was bedeutet das für uns, der Kreuzpunkt? Ja, mehr oder weniger 10'000 Leute mehr, als wir jetzt gerade sind. Das ist es, was die Zukunft von der Kirche nach seinem Herz ist. Und wenn ich das so sage, dann ist mir klar und bewusst, das ist eine mega Herausforderung für uns alle. Und gleich müssen wir uns auf eine wachsende Kirche einstellen. Jesus bringt noch mehr Beispiele. Er sagt, hey, schau, ihr seid Weinreben, ihr sollt Frucht bringen. Das soll wachsen, das soll 100-fachen Ertrag bringen. Sämann, das gleiche Beispiel. Hey, wenn die Wahrheit gestreut wird, dann soll das 100-fachen Ertrag bringen. Es soll gross werden, es soll wachsen, es soll mehr werden. 1. Korinther 3, 6 bis 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Es soll wachsen. Sein Reich ist ein Wachsensreich, das immer grösser soll werden, das immer mehr durchdringt. Und ich weiss, für dich und mich ist das herausfordernd. Weil bedeutet, tut das für uns nichts anderes, als dass wir uns müssen auf Wachstum einstellen, einlassen und bereit sein. Macht euch mal Gedanken darüber. Was würde das für uns bedeuten, wenn tatsächlich 10'000 Menschen in den nächsten paar Jahren zu uns da dazukommen? Ja, ich glaube, das bedeutet Veränderung. Schon, oder? Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Und weißt du was? Das ist okay, das soll so sein. Kirche soll kontinuierlich wachsen, verändern, anders werden. Wir müssen okay sein mit dem. Die Zukunft der Kirche bringt Wachstum. Und wir müssen uns darauf einstellen. Ganz ein praktischer Tipp. Wir brauchen Kleingruppen. Oder? Wenn da so viele neue Leute dazukommen sollen, wenn wirklich Gottes Herz für unsere Region wahr wird und wir die Zukunft erleben dürfen, die Wachstum bedeutet, dann heisst das für dich und mich, wir brauchen Kleingruppen. Kontakt und Community, Gemeinschaft mit Christen im Kleinen. Also wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, ich glaube, die Zukunft der Kirche bedeutet, dass wir alle Kleingruppen brauchen. Okay, das war die herausfordernde Seite. Jetzt kommt eine andere Seite, was die Zukunft der Kirche bringt. Und zwar ist das das Bild, das ich am Anfang schon gebracht habe. Jesus sagt von der Kirche, dass sie seine Brut ist. Das ist die andere Seite der Zukunft der Kirche. Jesus hat seine Kirche als Brut beschrieben und erwählt. Und ich möchte ganz kurz erzählen, wie Verlobung, Heirat zu Zeiten von den Juden zu Jesus seinen Zeiten abgelaufen ist, was das bedeutet hat. Okay, das war so, zwei Familien haben miteinander eine Abmachung getroffen. Sie haben gefunden, hey, wir haben doch hier den Josef, der ist jetzt genug alt, der sieht doch gut aus. Und ihr habt Maria, das wäre eigentlich so ein guter Match, oder sie ist jetzt immerhin schon 16 und eigentlich wäre ja jetzt mal Zeit zum Heiraten. Und dann bespricht man das und der Josef schaut Maria aus der Entfernung mal an und findet, okay, ja, also in dem Fall wird das meine zukünftige Brüte sein, weil meine Eltern finden es eine gute Idee, ihre Eltern finden es eine gute Idee, wir heiraten. Und dann nimmt er einen Kelch mit Wein und geht zu der Maria und sagt, mit dem Wein biete ich dir einen Bund an. Maria hat jetzt die Möglichkeit, den Bund, also Ehe, anzunehmen oder nicht. Wenn sie den Hochzeitsantrag annimmt, dann nimmt sie einen Schluck aus dem Kelch mit Wein. Und das ist ein Verlöbnis. Die zwei sind jetzt verlobt. Ich erkläre jetzt dann gerade, wieso dass das wichtig ist, dass du das weißt. Und dann ist folgendermaßen ist das weitergegangen. Der Bräutigam hat jetzt den Job gehabt, zurück in sein Dorf zu gehen, an seinen Ort und es daheim zu bauen für die Braut. Also er ist jetzt Zimmermann geworden quasi. Hat, je nach Wohlstand, wie reich das er war, hat er entweder alles selber gemacht oder hat Leute gezahlt, um ein Zuhause zu bauen für die zukünftige Ehe, um drinnen stattfinden. Also eine neue Familie braucht ein neues Zuhause. Und am Bräutigam sein Job war, das Zuhause zu bauen. Übrigens, der Vater vom Bräutigam hat bestimmt oder gesagt, wenn es genug gut ist. Und ab dem Moment, wo nachher der Vater gesagt hat, okay Sohn, es ist okay, dass da kann man eine Frau drin hineinlassen, das ist jetzt nicht mehr Junggesellenbude, sondern da kann man jetzt wirklich auch eine Frau drin hineinlassen, ist der Bräutigam losgegangen und ist mit einer feierlichen Prozession wieder zurückgegangen zu der Maria in unserem Fall und hat gesagt, Maria, es ist soweit, du darfst jetzt mit mir mitkommen. Und dann hat er seine Braut genommen und die sind zusammen miteinander heim in das neue Zuhause hineingegangen. Und dann hat der Hochzeits Party stattgefunden, dazu ist es so eine Woche gegangen und dann hat man einfach mal die neue Hochzeit gefeiert in dem neuen Zuhause. Und verstehst du, das Bild braucht Jesus, wenn er über dich und mich redet. Was war der Job von dieser Braut in dieser Zwischenzeit? Also die sind jetzt verlobt, oder? Der Bräutigam hat gefragt, willst du mich heiraten? Ich habe ja gesagt und der Bräutigam geht jetzt und bereitet irgendetwas vor. Und man weiss ehrlich gesagt davon nicht, man weiss nicht ganz genau, wann der Bräutigam wieder zurück wird kommen. Weil irgendeiner sagt der Vater, jetzt ist gut und dann kommt er. Also die Braut ist eigentlich am Warten. In dieser ungewissen Zeit drin wartet sie jetzt auf die Wiederkunft vom Bräutigam. Es ist nicht ganz klar, wann der kommt. Und sie hat einen Auftrag. Und der Auftrag ist nämlich, sich innerlich und äußerlich vorzubereiten. Auf dem Moment, wenn dann das Hochzeitsmahl wird stattfinden. Also, nach jüdischer Tradition kannst du nachlesen, dass Frauen sich innerlich und äußerlich vorbereiten sollen. Sie sollen im Gebet Zeit verbringen und sich ausrichten auf Gott und nochmal darüber nachdenken und sich besinnen, auf wer wir eigentlich sind als Menschen. Okay, Epheser 5, Vers 25 bis 27 ist jetzt der Grund, wieso ich das erzählt habe. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Okay, das ist ein weiterer Aspekt von der Zukunft von der Kirche. Ich glaube, mehr als Kirche in Zukunft sind dazu berufen, immer schöner, immer makelloser und immer mehr ohne Fehler zu werden. Das kann man so nicht sagen, gell? Dass wir immer fehlerloser werden in der Zukunft. Weil Jesus will, dass wir sind wie die makellose, schöne Brut, wo er eines Tages wird kommen und zurücknehmen zu sich in eine Ewigkeit. Also Jesus heiligt seine Brut. Das ist die Zukunft der Kirche. Bei uns soll es immer mehr himmlisch zu und her gehen. Verstehst du? Eigentlich sollten die Menschen da reinkommen und einen Vorgeschmack auf den Himmel können feststellen, merken, wow, so wird es eines Tages sein im Himmel. Das ist dann aber liebevoll, wie die Menschen da miteinander umgehen. Da ist man füreinander und nicht gegeneinander. Da wird der eine höher geschätzt als sich selber. Wow, ist das schön da innen. Da möchte ich in so einer Atmosphäre mal eine Ewigkeit verbringen. Verstehst du? Mehr als Kirche, mehr als Kreuzpunkt sollten immer mehr werden, wie eine Brut, die makellos und rein ist, die rein gewaschen zum Bräutigam eines Tages wird kommen. Das ist der letzte Punkt. Also die Frage, die ich dir möchte stellen da ist, okay, wie sieht es bei uns dann aus? Sind wir dran am Schaffen? Lassen wir Jesus an uns schaffen, dass wir immer mehr dürfen werden wie die Brut, die er eines Tages holen und zurückbringen zu sich. Und das ist der letzte Punkt. Jesus nimmt sie zu sich heim. So wie der Bräutigam eines Tages kommt und die Brut heimnimmt und ein Hochzeitsmahl feiert, so werden wir eines Tages von Jesus abgeholt werden. Als Kirche, als Brut und heimgebracht werden in eine Ewigkeit drin. Verstehst du? Kirche hört nie auf. Die Zukunft der Kirche ist bis in alle Ewigkeit. Wir gehören da dazu und das Hochzeitsmahl für immer wird im Himmel stattfinden. Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Und jetzt ist es soweit. Am Ende der Zeit kommt der Bräutigam höchstpersönlich zurück auf die Erde und holt seine Braut ab. Die Kirche, der Kreuzpunkt. Wir kommen eines Tages, werden wir abgeholt werden von einem Bräutigam, der uns nimmt und in eine Ewigkeit mit sich in den Himmel wird nehmen. Das neue Zuhause, das er am Vorbereiten ist, sagt er in seinem Wort, ich baue ein Zuhause für dich. Kennst du vielleicht die Bibelstelle, oder? Ich gehe an einen Ort, wo ihr noch nicht nachkommen könnt, sagt er seinen Jüngern. Und ich werde dort einen Ort vorbereiten für euch. Ja, das ist Hochzeitssprache, die er dort gebraucht hat. Er hat gesagt, hey, ich bin wie der Bräutigam, wo geht das daheim vorbereitet. Und eines Tages wird der Moment kommen, wo Jesus seine Braut, seine Kirche, wird zu sich heimnehmen, in eine Ewigkeit hinein. Und dort wird Hochzeit gefeiert, für immer und ewig. Ist das nicht ein wunderschönes, geniales Bild, wenn wir an die Zukunft der Kirche denken, dass wir als Braut eines Tages zu ihm heimgenommen werden? Und hey, vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie kann die Ewigkeit aussehen, wenn wir jetzt nicht Teil sind von dieser Braut? Verstehst du, was ich sagen will? Ich weiss, es ist eine lustige Predigt, wenn man über die Wichtigkeit der Kirche predigt, in einer Kirche drin. Weil ihr alle habt es ja verstanden, oder? Sonst wäret ihr ja nicht da. Ihr seid ja heute Morgen Teil von dieser Braut. Ihr sagt Ja zu dieser Braut. Und gleich ist es wichtig, dass wir immer wieder uns die Zukunft und die Wichtigkeit von dieser Braut, wo wir jetzt schon Teil sind, in Erinnerung rufen. Wir werden eines Tages als Kirche Hochzeit feiern, bis in alle Ewigkeit. Kirche kennt keine Alternative, verstehst du? Es gibt gar keine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen ohne seine Kirche. Also das wäre ja, als würdest du zu mir kommen als Beispiel, oder wenn Jesus sagt, Kirche ist meine Braut, dann brauchen wir mal das Beispiel. Du wirst jetzt zu mir kommen und sagen, hey Micha, ich habe dich gern, du bist irgendwie mega cool und ich möchte dir gerne nachfolgen, oder? Und du sollst in mein Leben hineinkommen, wir wollen zusammen Leben verbringen, das soll eine Beziehung sein. Aber weißt du was, Dunja, deine Frau, die finde ich eigentlich ehrlich gesagt recht blöd. Also mit dir will ich lieber nichts zu tun haben. Die macht mich auch null an und eigentlich will ich gar nicht mit ihr zu tun haben. Auch ja nie Zeit mit ihr verbringen, oder? Wenn es irgendwie geht, nur du und ich, das ist okay, aber deine Braut, die kannst du für dich selber behalten. Okay, was wäre meine ehrliche Antwort auf so einen Vorschlag, oder? Sagen, nein, sorry, du kannst mich nicht haben ohne Dunja. Wir gehören zusammen, das ist meine Braut, Mann. Das Gleiche ist für die Kirche. Die Kirche kennt keine Alternative. Du kannst nicht Ja sagen zu Jesus und Nein zu seiner Kirche. Das geht nicht. Die Kirche ist es, wo bis in alle Ewigkeit wird Bestand haben. Eines Tages in der Ewigkeit werden wir Hochzeit feiern von dieser Braut, der Kirche und dem Bräutigam, Jesus, der den vollen Preis gezahlt hat für seine Braut, für die Kirche. Er sagt, ihr seid lebendige Steine, ich habe euch genommen und ich habe euch eingebaut. Also verstehst du, Mörtel, plätsch, plätsch, drei, du bist gebaut in seine Kirche drin. Für Jesus gibt es das nicht. Ja sagen zu ihm und Nein sagen zu seiner Kirche. Nein, das ist seine Braut. Das ist das Gebäude, das er baut. Er sagt, ich baue meine Kirche. Ja, was denkst du, was bedeutet es, wenn wir Ja sagen zu ihm, wenn wir ihm nachfolgen wollen? Können wir dann Nein sagen zu seinem Bauvorhaben, zu seinem Projekt? Wenn er sagt, ich baue meine Kirche und du sagst, ich folge dir nach, was wird er dir wohl sagen? Okay, dann kommst du auch mit mir Kirche bauen. Mega cool, das ist das, was ich mache. Wenn du mir nachfolgst, dann bedeutet es das, dass wir zusammen werden Kirche bauen. Verstehst du? Kirche kennt keine Alternative. Das ist in der DNA drinnen. Von jedem Christ ist Kirche drin hineingegeben. Und es ist so gut, dass wir wissen dürfen, dass das Bauvorhaben, das er am Bauen ist, dass das eine garantierte Zukunft hat. Er baut seine Kirche, er lässt seine Kirche wachsen, er reinigt seine Kirche und er holt seine Kirche eines Tages zu sich heim und wird dort Hochzeit feiern, bis in alle Ewigkeit. Das ist die Zukunft der Kirche. Bevor wir jetzt einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir Jesus die Ehre geben und ihm Raum geben, möchte ich beten mit uns zusammen, für unsere Kirche. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir wissen, dass du deine Kirche baust. Dass es keine Alternative gibt für die Kirche, als zu existieren, weil du deinen Namen auf die Kirche drauf auftust. Wir danken dir, dass du sie wachsen lassen willst. Wir nehmen das und wir glauben von ganzem Herzen, dass du unsere Kirche wachsen lassen willst. Das ist dein Wille. Wir danken dir, dass du uns heiligst, dass du uns immer mehr rein werden lassen willst, dass wir immer mehr werden dürfen wie die Braut, die du beschrieben hast. Makellos, rein, ohne Falten. Und wir freuen uns jetzt schon auf den Tag, wo wir eines Tages als Kirche, als Braut dürfen Hochzeit feiern, bis in alle Ewigkeit. Merci vielmals, hast du die Zukunft von unserem Kreuzpunkt in deiner Hand und jetzt schon garantiert. Wir loben dich und wir preisen dich für das. Du bist der Einzige, der das kann. Und du bist der Einzige, der wir Ehre geben für das. Und so wenn wir jetzt einsteigen in eine Zeit, wo wir dir Ehre geben wollen, lass unsere Herzen dir zufliegen. Lass unsere Herzen aufgehen für dich, du grossartiger Jesus, der alles da hat, was es zu tun gibt und der uns auserwählt hat. Und so wenn wir dich loben und preisen. Amen.